Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, als die ersten Menschen, so erzählt die jüdische Sage, am Tag ihrer Erschaffung Gott verworfen hatten und aus dem Garten vertrieben waren, sahen sie zum ersten Male die Sonne untergehen. Sie entsetzten sich, denn sie konnten es nicht anders verstehen, als dass durch ihre Schuld die Welt ins Chaos rückversinken sollte. Die beiden weinten, einander gegenüber sitzend die ganze Nacht, und ihre Umkehr geschah. Da dämmerte der Morgen, Adam erhob sich, fing ein Einhorn und brachte es an seiner Statt zum Opfer dar. Das ist eine alte Überlieferung, die sicher nicht auf ihre historische Glaubwürdigkeit und Exaktheit hin abzuklopfen ist. Aber, liebe Gläubige, in ihrem Grundgedanken ist sie wahr. Der von Gott abgefallene Mensch hat einfach in seinem Inneren das Bedürfnis, ihm Gaben darzubringen, die Gottheit durch das Opfer sich gnädig zu stimmen. Allerdings hat es wohl auch nach berechtigter Meinung der großen Theologen unabhängig vom Fall des Menschen in die Sünde das Opfer gegeben. Also auch schon im Paradies, dann freilich nicht als ein Sühnopfer, denn Sünden hatten die Menschen ja noch nicht begangen, sondern als Opfer des Lobes und des Dankes. In welcher Form, wir wissen es nicht. Eines ist sicher, überall da, wo eine wirkliche, eine echte Religion existiert, besteht auch das Opfer. Denn das Opfer ist sozusagen der wesentliche Vollzug der Religion. Ein Angriff auf das Opfer bedeutet immer einen Angriff auf die Religion. Und die Zerstörung des Opfers, die Zerstörung einer Religion. Was ist eigentlich ein Opfer? Diese Frage mag sich uns in unserem Zusammenhang der Erklärung der Heiligen Messe stellen. Denn bisher haben wir von der sogenannten Vormesse gesprochen, zuletzt vom Wort Gottes, das hier an uns ergeht. Und wir werden mit der nächsten Predigt in die eigentliche Opfermesse hinüberschreiten. Was also ist ein Opfer? Wir bezeichnen ja mit Recht dieses heilige Geheimnis, das wir feiern, als Messopfer oder als eucharistisches Opfer. Zunächst eine erschütternde Tatsache. In einer Wiener Pfarrei hat man unter den Jugendlichen eine Umfrage gemacht, in der verschiedene Begriffe aus der katholischen Religion aufgelistet waren, und sie sollten durch Ankreuzen bekunden, welche dieser Begriffe ihnen etwas sagen, welche ihnen wenig und welche ihnen gar nichts sagen. Fast am schlechtesten schnitt der Begriff des Opfers ab. Er ist für viele Menschen heute und nicht nur die ganz Jungen geradezu ein Fremdwort geworden. Aber das braucht uns nicht zu verwundern, denn hier hat ja eine gewisse Theologenschaft ganze Arbeit geleistet und hat tatsächlich versucht, unsere Religion von dem ihm so wesentlichen Gehalt des Opfers zu lösen. Und trotzdem ist auch in der modernen Welt das Opfer präsent. Ungeheure Opfer bringen die Menschen für das, was sie haben wollen, Opfer an Geld. Und das teilweise auch ohne einen direkten Zweck. Denken wir nur an das Silvesterfeuerwerk oder das Feuerwerk am Nationalfeiertag. Hier werden Massen von Geld für etwas gegeben, was nur für einen Augenblick in der Luft aufleuchtet und dann schon wieder vorbei ist. Im Grunde eine säkularisierte, eine verweltlichte Form des Opfers. Die Menschen bringen Opfer von Zeit für bestimmte Hobbys oder auch für ihre Süchte. Stundenlang, nächtelang sitzen sie vom Fernseher oder vom flimmernden Bildschirm des Computers, oft ohne, dass das irgendeinen Zweck oder eine echte Verbindung mit ihrem beruflichen und familiären Leben hätte. Sie opfern auch ihre Gesundheit für bestimmte Lebensgenüsse. Ja, viele sind bereit, auch das Opfer der Wahrheit zu bringen, wenn ihnen das etwas einbringt. Also im natürlichen Bereich, oft in einer pervertierten, einer entarteten Form, existiert das Opfer dennoch fort. Und selbst diese Verdrehungen weisen noch irgendwie auf den echten Ursprung. Nämlich auf den Gedanken, dass der Mensch etwas Geschaffenes, das ihm viel gilt, das, wie man heute sagen würde, zu seiner Lebensqualität gehört, hinschenkt, dass er dieses opfert für etwas Größeres. Mag es nun in Wahrheit größer sein oder nur in seiner Einbildung. Im Leben der Menschen findet dieser Opfergedanke auch heute noch eine besonders schöne Form und einen passenden Ausdruck im Vorgang des Sich-Beschenkens. Das Geschenk wird ja von der anderen Person nicht unbedingt benötigt. Ein kleines Kunstwerk, das das Kind für die Mutter zum Muttertag erstellt hat, ein musikalisches Ständchen, das man darbringt, eine Blume, die man gepflückt hat und nun überreicht. Aber das ist Ausdruck der Verehrung. Etwas besonders Schönes und Kostbares gebe ich dir, weil ich dich hochschätze. Beim religiösen Opfer nun, liebe Gläubige, geht es um die Darbringung einer Gabe an Gott. Nicht, dass er diese Gabe in irgendeiner Form benötigte. Das ist natürlich Aberglaube, der sich in den verkommenen Formen von Religiosität findet, wo man meint, man müsse Gott mit bestimmten Getreidegaben oder Tieropfern gleichsam ernähren und am Leben erhalten. Davon kann natürlich keine Rede sein. Gott braucht diese Opfergabe nicht, aber von Seiten des Menschen ist es ein Ausdruck seiner Unterwerfung unter den Herrn, seiner Religio, das heißt seiner Rückbindung an Gott. Und weil Gott nicht für uns ein direktes, ein sichtbares, sinnlich wahrnehmbares Gegenüber ist, muss ihm diese Opfergabe auf eine andere Weise dargebracht werden, als wenn wir einem Menschen ein Geschenk machen. Meistens werden die Opfer vollzogen durch eine Vernichtung. Das scheint vielen merkwürdig. Was hat denn der Herr davon, wenn ich eines meiner Tiere schlachte, wenn ich einen Teil meiner Ernte zu seiner Ehre verbrenne? Das ist doch ein völlig unsinniger, ja widersinniger Vorgang. Aber die Frage ist falsch gestellt. Gott hat nichts davon. Aber es geht um den Menschen vor Gott, um seine Hingabe an seinen Herrn und souveränen Meister. Die Sprache des Opfers ist also diese: Dir will ich die Ehre geben. Dich will ich verherrlichen. Und das ist mir wichtiger als dieses irdische Gut, das jetzt in Flammen aufgeht. Wichtiger als mein Nutztier, das ich schlachte. Wichtiger als die Ernte, die ich verbrenne, bist du mir. Das Opfer bringt letztlich zum Ausdruck, dass der Herr und Schöpfer über allen seinen Geschöpfen steht. Man entzieht sich sozusagen im Opfer seine eigene Lebensgrundlage, um sein Leben neu auf Gott zu gründen. Das ist noch in einer vorchristlichen Betrachtungsweise, die aber doch auch in unserem Opferdenken eine Rolle spielt, die, man könnte sagen, Theorie des Opfers. Und liebe Gläubige, weil es ja letztlich um die Hingabe des Menschen selbst an Gott geht, deshalb hat es in der Geschichte der Religion auch die uns mit Entsetzen erfüllende Gestalt des Menschenopfers gegeben. So fürchterlich dieser Vorgang ist, es liegt doch ein richtiger Gedanke darin, dass nämlich Gott letztlich nicht etwas von uns Menschen will, sondern uns Menschen selbst. Doch von Gott ist das Menschenopfer nicht gewollt. Es ist auch in sich unlogisch, denn geopfert wird ja doch immer ein anderer Mensch, etwa der Feind, den man im letzten Krieg gefangen hat und der dann als Opfergabe dargebracht wird. Das ist kein passender Ausdruck für die Hingabe seiner selbst an Gott. Wir wissen, dass unser Herr das Menschenopfer verboten hat. Es ist ein Greuel vor ihm. Opfer ist also zumeist die Darbringung einer Gabe durch deren Zerstörung. Wenn wir den genauen Vorgang eines Opfers betrachten, dann können wir 5 Dinge daran erkennen. Zunächst gibt es überall da, wo ein Opfer dargebracht wird, auch den Opferpriester, der vom Volk oder nach unserem Glauben auch von Gott selbst dazu bestimmt ist, Opfer darzubringen. Der Begriff des Priesters und des Opfers sind untrennbar miteinander verbunden. Deshalb gibt es in jeder echten Religion, die ihre Verehrung Gott gegenüber im Opfer erweist, auch den Priester. Zum Beispiel das Christentum der Reformation hat in diesem Sinne keine Priester mehr, weil es eben das eucharistische Opfer des Altares in dieser Weise ablehnt. In einem uns heute wegen seiner Aktualität erschütternden Wort hat der heilige Pfarrer von Ars einmal gesagt: Jeder, der die Kirche zerstören will, greift zuerst das Priestertum an und über das Priestertum dann das heilige Opfer. Ist dieses getroffen, dann ist die Kirche in ihrem Herzen verwundet. Also der Opferpriester. Und dann, um den Vorgang des Opfers zu beschreiben, ist hervorzuheben, dass immer eine Wahl der Opfergabe geschieht. Also es wird ein Gegenstand ausgesondert aus den anderen Dingen der Schöpfung und dazu bestimmt, Gott dargebracht zu werden, wobei diese Opfergabe nicht selbst das Eigentliche ist, sondern äußerer Ausdruck, sozusagen Sichtbarwerdung des inneren Opfers, das heißt der Darbringung des Menschen selbst an Gott. Und diese Opfergabe wird im Vorgang des Opfers dann zerstört, ein Tier getötet, seine Überreste noch verbrannt, auch Getreidegaben und Ähnliches zumeist verbrannt. Dadurch eben soll zum Ausdruck gebracht werden, dass Gott der Herr über Sein und Nichtsein, über Leben und Tod ist. Und was in jeder dieser Opferhandlungen letztlich erzielt wird, ist die Annahme des Opfers durch Gott. Im Alten Testament ist das teilweise ganz augenscheinlich den Menschen vorgeführt worden. Etwa als Elias auf dem Berg Karmel, umgeben von den Baalspriestern, die vergeblich darum gefleht hatten, ihr Gott möge Feuer vom Himmel fallen lassen, als also Elias Gott anrief und dann die Opfergabe in Flammen verzehrt wurde. Das ist ein Zeichen, dass dieses Opfer Gott wohlgefällig ist und dass er die Opfergabe selber zerstört, um sie dann aber gleichsam im Duft, im aufsteigenden Rauch dieses Opfers in verklärter Gestalt zu sich zu nehmen. Zerstörung und Verklärung fallen hier zusammen. Und das letzte Element des Opfervorgangs ist die Opferfrucht. In vielen Fällen etwa die Speisung mit einem Teil des Fleisches jenes Tieres, das geschlachtet und dargebracht wurde. Nicht wie im Fall der Söhne des Levi im Alten Testament, die die Opfergabe Gott raubten und selber an sich rissen, sondern in dem Sinne, dass diejenigen, die an dieser Opfermahlzeit teilnehmen, dadurch eingehen, sich vereinigen mit dem Opfer, das dargebracht wurde. Also selber zur Opfergabe für Gott werden. Das ist in groben Umrissen der Vorgang und sind die Elemente des Opfers. Eine theologische Auffassung des 20. Jahrhunderts, die sehr viele Spuren auch im heutigen kirchlichen Leben hinterlassen hat, besagt, dass im Neuen Testament das Alte Testament grundsätzlich überwunden sei, insbesondere im Blick auf das Opfer. Jesus wollte keine Priester. Jesus wollte kein Opfer mehr, sondern nur Liebe und Barmherzigkeit. Aber, liebe Gläubige, auch schon ein ganz schlichter und unstudierter Blick auf die Heilige Schrift belehrt uns doch eines anderen. Denken wir an einen besonders dramatischen Augenblick in der Patriarchengeschichte des Alten Bundes. Abraham hatte die Verheißung erhalten, dass ihm doch noch in seinem hohen Alter ein Sohn geschenkt werde. Und so lange musste er warten, bis dieser Isaak endlich von seiner Frau geboren wurde. Dann aber erhielt er, und wir können uns vorstellen, mit welcher Erschütterung, den Auftrag, diesen so ersehnten und so geliebten Sohn auf dem Berg Moria zu schlachten und Gott zum Opfer darzubringen. Wir lesen wie er sich auf den Weg macht, stellen uns das Schweigen vor, das schwere, schmerzliche Schweigen zwischen dem Vater und seinem Sohn, der vielleicht ahnt, dass irgendetwas Schreckliches bevorstehe. Und dann wird der Sohn auf die Holzscheite gebunden und der Vater mag schon, wie das Rembrandt auf seinem Gemälde so eindrucksvoll darstellt, das Messer erhoben haben, um es gleich auf seinen Sohn herabstürzen zu lassen, als der Engel Gottes dazwischen fährt. Dem Abraham diese Handlung untersagt wird und die tiefsinnigen Worte fallen, Gott hat sich schon sein Opfer erwählt, er wird sich schon sein Opfer erwählen, lass einmal diesen deinen Sohn. Vorübergehend ist das Opfer der Widder, der sich im Gebüsch verheddert hat. Aber letztlich bedeuten diese Worte, Gott wird sich schon sein Opfer erwählen, dass er bereits damals den vor Augen hat, der die heilige und makellose Opfergabe des neuen und des ewigen Bundes sein wird, nämlich sein eigener geliebter Sohn und nicht der geliebte Sohn des Abraham. Dieses Wesen, dieser Gottmensch Jesus Christus, das vollkommenste Geschöpf, insofern er Mensch ist, ist von Gott ins Dasein gerufen und von Anfang an von allen Menschen ausgesondert worden, wie eben die Opfergabe beim Opfer. Empfangen im Schoß der Jungfrau Maria und schon dort, so sagt uns der Hebräerbrief, in der Opfergesinnung, spricht er doch in seiner Menschwerdung an den bisherigen Opfern, Vater, hast du keinen Gefallen, aber einen Leib hast du mir bereitet. Siehe, ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Und was dieses Erfüllen des Vaterwillens bedeutet, das zeigt sich dann in seiner Passion. Liebe Gläubige, der englische Schriftsteller Malcolm Muggeridge hat einmal das tiefsinnige Wort formuliert, Jesus ist der einzige Mensch, der geboren wurde, um zu sterben. Der einzige Mensch, der geboren wurde, um zu sterben. Ja, von Anfang an war er bestimmt zu der Opfergabe des Lobes, des Dankes, der Sühne und der ewigen Verherrlichung des Vaters. Und es ist unbedingt wichtig für uns, dass wir in diesem Sterben Jesu Christi nicht einfach nur, wie das heutige Theologen und Historiker behaupten, das Opfer einer Intrige erblicken. Die politischen Verhältnisse, der Mut Jesu haben eben dazu geführt, dass er, dieser Sozialrevolutionär, sein Leben lassen musste, sondern dass wir die Freiwilligkeit dieses Opfers, es war sein Wille von Anfang an, sich für uns am Kreuz hinzugeben. Oblatus est quia ipse voluit. Er wurde geopfert, weil er selbst es wollte. So sagen uns die Schrift und die Liturgie. Das Opfer am Kreuz ist die Vollendung aller Opfer, die vollkommenste aller Gaben. Hier findet die Zerstörung dieses menschlichen Lebens statt, das Auseinanderreißen von Leib und Seele Jesu Christi im Tod, aber das Opfer wird angenommen in der wunderbaren Verklärung der Auferstehung und der Himmelfahrt, wo der Vater diese Opfergabe für immer und ewig zu sich nimmt und uns mit dem Gnadensegen des Heiligen Geistes an Pfingsten gleichsam überschüttet. Liebe Gläubige, das also ist das eine und wahre und ewig gültige Opfer. Aber wie wird denn dieses Opfer unser Opfer? Hier liegt das Problem des Protestantismus, der Christenheit der Reformation, die nur darum weiß, dass Jesus sich für uns als Opfer dargebracht hat, die aber nicht versteht, dass er dieses Opfer auch gleichsam in unsere Hände, in die Hände der Kirche gelegt hat, damit wir es durch ihn, mit ihm und in ihm, dem himmlischen Vater, immer wieder darbringen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und für die ganze heilige Kirche. Im Abendmahlsaal sprach der Herr die Worte, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und er meinte damit eben die Opferhandlung, die er gerade sakramental und unblutig, das heißt ohne Gewalttat, vollzogen hat und die er dann am nächsten Tag real und blutig als Opfer der Gewalttat derer, die ihn töteten, am Kreuz darbringen sollte. Wenn er also sagt, tu dies zu meinem Gedächtnis, bedeutet es, dass dieses Opfer fortlebt in seiner Kirche, immer wieder von Neuem vollzogen wird durch den geweihten Priester seiner Kirche. Im Opfervorgang sowohl der Kreuzigung als auch der Heiligen Messe sind alle die vorhin beschriebenen Schritte des Opfers enthalten. Die Darbringung einer zuvor ausgesonderten Gabe durch den Priester, die Konsekration, die Verwandlung, in der sozusagen der Heilige Geist auf diese Gaben herabfällt, sie verzehrt und umgestaltet in Leib und Blut Jesu Christi, und dann auch das heilige Opfermahl, in dem wir selbst an dieser Opfergabe Anteil erhalten, in sie eingehen, um mit ihm vereint zu werden für alle Ewigkeit. Anders als bei den heidnischen Opfern ist diese Speise nicht nur ein Zeichen, sondern die Opfergabe und die Opferfrucht selbst, ja Gott, dem wir das Opfer darbringen. Dies alles also sollen wir in unseren Gedanken erwägen und bewahren, damit wir das heilige Opfer, dem wir immer wieder beiwohnen, verstehen, dass wir nicht an der Oberfläche bleiben, sondern tatsächlich die Gedanken Gottes, die er uns geoffenbart und die er in diese heilige Handlung gelegt hat, erkennen. Führe uns also der Herr hinein in ein immer tieferes Verständnis seines Opfers, das in der heiligen Messe unser eigenes, unser Lebensopfer werden soll, damit wir durch, mit und in Christus, der Opferpriester und Opfergabe zugleich ist, dem dreifaltigen Gott alle Ehre und Verherrlichung geben können. Amen.